Ich habe wieder eine Frage an euch. Wisst ihr noch, was ihr in der ersten Stunde dieses Jahres gemacht habt? Kleine Übung gegen die Demenz. Die erste Stunde dieses Jahres. Manche sagen, habe ich verpennt, geschlafen, Wünsche ausgetauscht, ja, bisschen Sekt getrunken. Oder Selters, ja, schon was Richtiges. Und vielleicht wart ihr mit anderen zusammen, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, man hat gefeiert, Silvester und Neujahr. Vielleicht aber auch allein und einsam, vielleicht auch ein bisschen wehmütig, weil in diesem Silvester oder bei diesem Jahresstart jemand nicht dabei war, der sonst immer dabei war, weil es davor einen Abschied gab. Vielleicht auch ganz anders, weil es das erste Silvester, der erste Jahreswechsel im Krankenhaus war. Vielleicht auch noch einmal ganz anders, mit einem grandiosen Erlebnis, vielleicht so, dass man es schon gar nicht mehr genau weiß, vielleicht mit großen Fragen, mit Zuversicht, vielleicht auch mit einem dumpfen Gefühl, was wird dieses Jahr bringen. Diese ersten Stunden des Jahres, vor allem die allererste, ist immer eine besondere. Wir haben Routine darin im Lauf des Lebens. Man hat schon so ein paar Jahreswechsel erlebt und doch, es ist immer eine Zäsur, es ist so eine Stunde, in der wir anders als sonst uns Gedanken machen über das, was war und über das, was kommt. Und wer wir sind und wer wir sein wollen. Und manchmal fassen wir gute Vorsätze. Habt ihr gute Vorsätze gefasst fürs neue Jahr? Oder habt ihr das schon aufgegeben? Es wird eh nichts. Mit dem mehr Sport und mit dem weniger Schokolade oder, ach, was man so an Vorsätzen fassen kann. Jetzt strenge ich mich aber an und meistens so Mitte Januar, ach. Darf ich mal fragen, wie es jetzt aussieht, wenn 3/4 des Jahres zu Ende sind, so Ende September, 1/4 habt ihr noch. Man kann noch mal sagen, jetzt greife ich es noch mal an, was ich damals gedacht habe, was ich mir damals versprochen habe, was ich mir ersehnt habe. Es gäbe noch eine Chance. 1/4 ist noch da. Gute Vorsätze. Um anzufangen, muss man losgehen. Aber damit der Anfang auch ein Anfang ist und es nicht nur beim Versuch bleibt, muss auf den ersten Schritt ein zweiter folgen. Und ein dritter und ein vierter. Man muss ins Gehen kommen. Jesus hat immer in seine Nachfolge gerufen. Da gehört der erste Schritt dazu, der ist wichtig. Aus dem heraus, wo wir sind. Heute Morgen hatten wir es von Abraham, der damals ja noch so hieß, bevor er Vater vieler Völker wurde und dann Abraham hieß. Raus aus dem Vaterland. Geh da raus. Steh auf und geh, der erste Schritt des Gelähmten, wo Jesus ihn in Gang setzt. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Er muss den ersten Schritt wagen, der völlig unverhofft ist. Er kann ja gar nicht gehen. Und Lazarus zum Beispiel, den Jesus auch ruft, das ist ja der, der nicht nur schwerhörig war, sondern bei dem manches andere noch ein bisschen, sagen wir mal, schwerfällig war. Der Herzschlag hat er ausgesetzt, die Atmung auch. Und zwar schon so lange, dass seine Schwester gesagt hat, Jesus, er stinkt schon. Die Verwesung hat schon eingesetzt. Und Jesus spricht ihn an, dass er einen ersten Schritt tut. Lazarus, komm raus. Wie absurd ist das denn? Also Aufruf zum ersten Schritt und die da rumstehen, reiben sich die Augen, sie kratzen sich die Stirn. Es ist jetzt ziemlich skurril, was da passiert. Dieser Wanderprediger, dieser Rabbi aus Nazareth scheint jetzt völlig den Verstand verloren zu haben. in ein Grab hineinzusprechen. Das war auch damals nicht gewöhnlich. Aber was dann geschah, war völlig ungewöhnlich. Dass einer einen ersten Schritt geht und einen zweiten, ja, tatsächlich schwerfällig, weil der Gute war ja gebunden in Leinen. Der war eingewickelt. Lazarus war eine Mumie. Geh mal raus, wenn du angebunden bist. Der ist so ein bisschen so hergehüpft, hergehoppelt. Deswegen sagt Jesus auch gleich zu denen, die drumherum stehen, wollt ihr ihm nicht helfen? Nehmt ihm, ihr seht doch, er hat Mühe, nehmt ihm mal die Tücher ab. Die, die da erstarrt stehen, die den Gestank in der Nase haben, Mund und Auge offen, weil sie nicht fassen können, was da passiert. Jesus setzt die Beteiligten wieder in Bewegung, dass sie ihm die Tücher abnehmen, in die er gebunden ist. Dass Schritte möglich werden. Schritte des Neubeginns. Ihr Lieben, es ist immer so. Wenn wir anfangen, dann braucht es ein Grundvertrauen, loszugehen. Und darauf müssen weitere Schritte folgen. Und wenn man gute Vorsätze fasst, und sei es mehr zu laufen, dann sollte man nicht sitzen und darüber philosophieren, sich ein Bierchen einschenken, sich auf dem Sofa gemütlich machen. Ja, eigentlich sollte ich jetzt laufen. Was würde passieren in meinem Körper, wenn ich gehen würde? Ich würde ins Schwitzen kommen. Ich würde mir die Schuhe ablaufen. Es, womöglich würden Muskeln angestrengt werden und es würde mir gut tun. Und dann schenkt man nochmal nach. Man muss irgendwann einfach gehen, einfach machen. Nicht denken, nicht philosophieren, nicht überlegen, was sein könnte, sondern es einfach tun. Das ist übrigens in vielen Dingen so. Einfach mal anfangen, ganz menschlich und weltlich. Einfach mal probieren. Nicht so viel überlegen, passt das für mich oder nicht und hin und her, irgendwas. Einfach mal machen. Das ist generell, glaube ich, ein guter Rat. Probier es einfach mal aus. Einfach mal probieren. Mit dem Glauben ist es genauso. Glauben heißt einfach mal probieren. Es einfach anfangen. Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne. Und Christian, du hast eine Pointe schon vorweggenommen mit deinem letzten Satz da vorne. Denn tatsächlich hat Glaube immer wieder mit Anfangen zu tun. Und zwar immer. Glaube heißt auch auf der Strecke immer wieder neu den nächsten ersten Schritt gehen. Das nächste Jahr beginnen. Es dreht sich ja wieder. Den nächsten Tag beginnen. Im Kalender der Uhrzeiger dreht sich ja immer weiter. Es geht wieder, immer wieder darum, wieder neu anzufangen. Wir denken oft zu sehr zurück an das Alte und an das, wo wir gescheitert sind und denken, das kriegen wir eh nicht hin. Anstatt, dass wir einfach beginnen, einfach mal machen, einfach anfangen, einfach jetzt vertrauen. Und Jesus ist der, der mitgeht und mit uns anfängt. Das tut er immer. Mit welchen, die ständig auf die Nase fallen. Die es nicht schaffen, die immer wieder auf dem Sofa landen, die in ihrer Sucht und in ihren Gewohnheiten immer wieder gefangen sind. Das sind wir alle. Wir haben unsere Lieblingsschuld. Wir haben unsere Anfälligkeiten, unsere Versuchlichkeiten. Wir scheitern ständig. Wir beschämen uns oft selber. Und wenn ihr an euch selber denkt, vielleicht fällt euch da was ein, wo ihr euch vor euch selber schämt und euch selber nicht in die Augen sehen könnt und denkst, wieso schaffe ich das eigentlich nicht? Wieso scheitere ich immer wieder? Und Jesus ist jetzt nicht der, der daneben steht und die Arme verschränkt und den Kopf schüttelt und sagt, dass du es nicht schaffst. Das ist er gerade nicht. Jesus ist der, der immer und immer und immer wieder den nächsten ersten Schritt mit uns geht. Das ist Glaube. Weil wir vieles überhaupt nie schaffen. Und weil er das weiß. Und das Wundersame ist, dass wir manchmal, wenn wir einen ersten Schritt gehen, plötzlich einen zweiten schaffen. Und manchmal auch etwas hinter uns lassen können und loslassen können, manche Anfälligkeit, manches, was Suchtcharakter hat, wir plötzlich herauskommen, heraustreten, weil wir immer den nächsten ersten Schritt mit Jesus gehen. Aber wir müssen ihm nicht erst beweisen, dass wir Langstreckenläufer sind und bekommen erst dann einen Siegespreis, wenn wir was geschafft haben. Völlig verfehltes Verständnis von Glaube, leider allzu oft in uns drin. So ein Gesetzlichkeitsdenken, irgendwelche Maßstäbe erfüllen zu müssen. Nein, Jesus geht den nächsten ersten Schritt mit uns. So, jetzt ist es aber so, mit den Anfängen, ach die Anfänge, Abschied und Neubeginn bewegt die Menschen schon immer. Eines der am meisten zitierten Gedichte des letzten Jahrhunderts stammt von Hermann Hesse. Kennt ihr? Stufen, genau. Und daraus stammt ja der Satz, an den der Titel dieses Abends angelehnt ist. Ich lese mal ein paar Zeilen von diesem Gedicht. Ich habe es auch in meinem Büchlein zitiert, aber nur nicht ganz. Da schreibt Hermann Hesse im Mai 1941, es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Häufig zitiert bei irgendwelchen Anfängen und Jubiläen, bei Hochzeiten und Jahrestagen, bei Firmenfeiern und wer irgendwas googelt, ein Abteilungsleiter, der irgendwie eine Rede halten muss, der Hermann Hesse, er kommt, das nehme ich, passt irgendwie fast immer. Kannst du nichts falsch machen. Und er drückt ja etwas aus, er bringt etwas zum Ausdruck, nämlich dieses Gefühl beim Anfang. Jeder Abschied und Neubeginn ist nämlich mit so einem Doppelgefühl verbunden, einem mulmigen Gefühl, was loslassen müssen, ein altes Jahr, eine alte Gewohnheit, vor einem Umzug, vor einfach was war, Lebensumstände, und dann was Neues riskieren, das Unbekannte, das macht Angst, das macht verunsichert zumindest, und manchmal reizt es auch, es lockt, es fordert heraus. Es ist ein eigener Zauber, dieses sich selber erleben im Loslassen und im Loslegen. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder loslassen, um Neues anfangen zu können. Wer nicht aufbricht, der wird nie irgendwo anders ankommen. Wir brauchen diese Anfänge. Und jetzt will ich das mit euch nochmal ein bisschen biblisch bedenken. Wie ist das mit dem Anfang und unserem Glauben? Wir haben heute Morgen schon gehört, ganz am Anfang redet Gott. Gott fängt überhaupt an. Am Anfang ist das Wort, heißt es im Neuen Testament. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott schafft, er ist der Schöpfer. Am Anfang ist das Wort, das ist das Erste. Halten wir mal fest. Nicht alles, was ist, was wir überhaupt denken können, beginnt dadurch, dass Gott anfängt. Er setzt den Anfang. Dass wir überhaupt sind, dass es so etwas wie Existenz gibt, dass es die Welt gibt, Raum und Zeit. Das ist gewollt, weil es einer gewollt hat. Gott ist der Anfänger von allem. Er beginnt. Und zwar dadurch, dass er redet. Wenn wir von Gottes Wort reden, dann meinen wir auch die Bibel. Und das ist nicht verkehrt. Aber Gottes Wort ist nicht einfach ein Buch. Die Bibel ist es nur insofern, als Gott ein redender Gott ist. Und das, was er sagt, das wird auch. Im Hebräischen, jetzt habe ich kein Seil dabei, weil sich das nicht so ganz schön veranschaulichen lässt, aber im Hebräischen ist das Wort für Wort, der Begriff für Wort heißt Davar. Und Davar bedeutet zugleich Wort, wie bei uns im Deutschen auch, und Sache, Ereignis, das ist das Gleiche. Also Wenn Gott etwas sagt, dann wird es auch. Er ruft etwas ins Sein und es ist da. Es wird etwas gesagt und es tritt ein. Wort und Ereignis, Wort und Sache entsprechen sich, ist eines. Das kennen wir zum Beispiel, wenn ein Richter etwas sagt. Wenn ein Richter sagt in seinem Urteil, 5 Jahre Knast, dann ist es nicht nur mal so ein Wortbeitrag, so ein Gedanke, der geteilt wird, sondern das gilt. Es ist ein Urteil, das wird gesprochen und das wird vollstreckt. Klar, man kann Berufung einlegen und so, aber was er sagt, das wird auch. Oder ein bisschen andere Situation, ganz anderer Ton, ganz andere Bühnenfarbe, wenn eine Person zur anderen Person sagt, ich hab dich lieb, ich liebe dich von Herzen, dann macht das was zwischen den beiden. Ja, das wird nicht immer eine perfekte Liebesgeschichte, aber da wird etwas gesagt, was Sache ist und was dann auch dasteht. Und dann kann das tragisch enden oder wunderbar. Die Ehepaare im Raum kennen solche Geschichten. Also Wort und Sache entsprechen sich. Gott redet und etwas beginnt. Und seht ihr, diese Art ist das Wort, das Glauben weckt. Gott fängt an. Wenn Jesus sagt zu Lazarus, Lazarus, komm heraus, dann ist das ja nicht so, wie wenn ich sagen würde, Sebastian, könntest du mir bitte mal kurz irgendwas geben? Dann ist das so inzwischen, das ist so auf Augenhöhe. Sondern wenn Jesus das sagt, dann weckt dieses Wort den Lazarus auf zu neuem Leben. Es ist Schöpferwort zugleich. Ohne Hokuspokus, ohne irgendwas. Es ist Wort, das in Bewegung setzt, das in die Welt setzt, das schafft. Genau diese Kraft ist bei Jesus am Werk. Und genau das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Das ist nämlich das Zweite. Am Anfang war das Wort Schöpferkraft. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, passiert genau das. Wir sind neue Menschen. Es ist ein neuer Anfang. Glauben heißt anfangen. So wie Jesus auferstanden ist, das ist wie ein Stück nochmal Schöpfung. Deswegen gibt es ein erstes und ein zweites Testament, ein altes und ein neues. Und das eine beginnt mit Anfang, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und das neue beginnt auch mit Anfang. Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Nicht umsonst. Mit Jesus ist der Schöpfer auf dem Plan. Er beginnt neu. Glaube ist viel mehr, etwas ganz anderes sogar, als einfach eine Weltanschauung, eine Idee. Ich stelle mir das große Ganze jetzt so vor. Vorher habe ich so gedacht und jetzt denke ich so. Es ist ganz anders. Es ist ein Ergriffensein. Das Neue Testament redet von neuen Menschen, sagt Paulus. Wir sind neu gemacht, neu geworden. Und deswegen ist es immer, wenn Jesus Menschen anspricht, steh auf, nimm dein Bett und geh. Es ist das Schöpferwort, das heilt. Steh auf, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist das Erlösungswort, das uns frei macht. Es ist kein Genesungsprozess gewesen von dem, der da krank ist. Keine Diät, wo er sich selber angestrengt hat und jetzt wird er belohnt dafür. Es ist nicht einer, der seine Schuld endlich hinter sich gelassen hat und dann als Belohnung, als kleinen Pokal diesen Glaubensstempel von Jesus kriegt. Nein, das Wort macht ihn frei, setzt ihn in Gang. Glaube heißt nur, diesem Wort Raum zu geben in meinem Leben. Und immer wieder neu anzufangen. Immer wieder anfangen. Darum will ich nochmal fragen, wie heute Morgen. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal neu angefangen? Und jetzt geht es nicht nur darum, ob du angefangen hast zu joggen. Oder was anderes zu essen, ein bisschen weniger Fleisch oder ein bisschen besser zu leben. Das ist alles auch gut, so Gewohnheiten zu ändern oder Spanisch zu lernen oder irgend sowas. sondern es geht darum, sich einfach, dass du dir sagen lässt, wer Jesus für dich ist. Und dass das gilt. Und dass du so neu anfängst. Wir definieren uns selber viel zu oft von unserer Geschichte her. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Wir sind ja das, wie wir erzogen wurden. Und die Entscheidungen unseres Lebens, die prägen uns. Das ist nicht falsch. Aber es ist doch zu wenig. Glauben heißt, zu begreifen, du bist das, was Jesus dir heute zuspricht. Du bist sein Kind. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er es dir sagt. Sagst du Vater im Himmel, zum lebendigen Gott kannst du Vater sagen. Das ist ein Anfang, mit ihm leben und dann losgehen. Anfangen. Am Anfang, Gott fängt an, er ist der Schöpfer, ganz am Anfang. Und die Schöpfung hört nie auf. Übrigens, die Reformatoren haben schon davon gesprochen, dass die Schöpfung, heißt der Creatio, auf Lateinisch, dass das nicht nur etwas ist, was mal am Anfang war. Schöpfung ist nicht nur eine Theorie über die Weltentstehung. Wer so über Schöpfung denkt, denkt viel zu klein. Darum geht es nicht, schon gar nicht, ob das 6 Tage waren mit 24 Stunden oder solche Debatten. Kann man alles diskutieren, aber führt nicht weit. Natürlich geht es auch um den Anfang der Welt, aber Schöpfung ist viel mehr. Gott hört nie auf, Schöpfer zu sein. Wir glauben an den Schöpfer. Er hört nie auf, zu schaffen. Und darum reden die Reformatoren zu Recht von der Creatio Continua, von der kontinuierlichen Schöpfung. Und es ist ein biblischer Gedanke, dass mit jedem Morgen die Welt neu beginnt. Gott schenkt uns die Welt immer wieder neu. Gott schenkt dir jeden Tag dein Leben neu. Schöpfung ist das, was wir in jedem Moment erleben. Wir sind Geschöpf. Es ist uns geschenkt. Alles ist uns geschenkt. Und wenn wir das begreifen, werden wir zutiefst dankbar. Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne. Das heißt auch, dankbar zu leben, diesen Moment anzunehmen aus Gottes Hand. Gott schafft neu. Jesus schenkt uns den Glauben, beginnt neu mit uns. Und dazu gehört übrigens auch die Buße, dass wir umkehren können, immer wieder neu und immer wieder neu anfangen. So, und jetzt fordert uns das drittens aber echt auch heraus. Manchmal, da muss man dann wirklich auch gehen. Und dann stehen wir wieder vor der Frage, dann doch eher wie Abraham vielleicht, gehe ich jetzt los oder nicht? Bleibe ich in meinem Vaterland oder folge ich dieser Stimme? Bei Lazarus war es nicht so die Frage. Der hat wahrscheinlich nicht so lange überlegt. Es ist ein bisschen, das gibt die Geschichte nicht her, darum geht es da nicht. Und der Gelähmte hat auch nicht so lange überlegt. Steh auf, nimm dein Bett und geh, und plötzlich im Hören steht er auf und geht und er tanzt und geht. Aber es gibt Entscheidungssituationen, wo wir sitzen bleiben können oder aufstehen. Wer in das Büchlein schon hineingelesen hat, Hoffnungsmensch, oder den Podcast schon gehört hat, den ich natürlich empfehlen will, klickt da mal rein bei Spotify oder sonst, wo ihr Podcasts hört. Auch auf der Hoffnungsmensch-Seite hoffnungsmensch.de könnt ihr die Folgen finden. Da ist auch Wilbur Grossrucker zu Gast. Habt ihr von Wilbur Grossrucker schon gehört? Ich erzähle gelegentlich von ihr. Wilbur Grossrucker ist eine Frau aus Österreich, die in Stuttgart das Hoffnungshaus leitet. Eine Arbeit im Rotlichtviertel in Stuttgart. Zu der Arbeit könnte ich viel erzählen, die habe ich mitbegründet, dass das möglich wurde. Aber für Wilbirg hat sich die Frage gestellt, ob sie diese Arbeit übernimmt. Wilbirg ist nämlich Hebamme gewesen, und zwar leitende Hebamme in einem Krankenhaus. Anfang 50 eher so, Stationsleiterin. Sie hat eine Leitungsposition. Sie hat im Leben schon viel erreicht, gut situiert. Sie kann davon gut leben. Es passt eigentlich alles so, wie es gerade ist. Und dann kommt diese Anfrage, da geht plötzlich diese Tür auf, Österreich, wo sie lebt und wohnt, und ich kenne ihr Zuhause, wo sie herkommt. Das ist eine schöne Gegend, das ist ein schöner Hof, und es sind nette Menschen. Von dort wegzuziehen nach Stuttgart, in die Stadtmitte, ins Rotlichtviertel, wo die Hells Angels zu Hause sind, wo Kriminalität, Drogenhandel und Prostitution an der Tagesordnung ist und wo 4000 Frauen der Prostitution nachgehen. Dort zu arbeiten und dort zu leben. Sie ist da, wo sie ist, und dort könnte sie hin. Und sie hat gesagt, weißt du, die Frage für mich war, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Sofa oder offene Tür? Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne, ein Vertrauen darauf, dass es sich lohnt, alles hinter sich zu lassen, die Sicherheiten aufzugeben und durch die offene Tür zu gehen. Und immer wieder in unserem Leben stehen wir vor solchen Entscheidungen. Und unsere Welt wird verändert dadurch, und das Reich Gottes wird gebaut dadurch, dass Menschen durch diese offenen Türen gehen. Dass sie es wagen, aufzustehen. Es ist wunderbar, ein Bier zu trinken auf dem Sofa. Ich habe da gar nichts dagegen. Vor allem, wenn der VfB Stuttgart spielt und man das Spiel angucken kann im Fernsehen. Kennt ihr den VfB Stuttgart? Ach, lassen wir das hier in Sachsen ist. Das ist wunderbar. Aber das ist nicht alles. Das Entscheidende ist, durch die offene Tür, die sich uns zeigt, zu gehen. Und manchmal ist es so, du weißt nicht, ist das jetzt eine Tür, die Gott aufmacht, die Jesus aufmacht, oder ist es einfach nur eine offene Tür? Das ist von vornherein nicht klar. Wie gesagt, für Abraham war das auch nicht so klar. Aber anfangen heißt, hindurchzugehen. Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Glauben heißt anzufangen, etwas Neues zu wagen. Und wisst ihr, wir leben in Zeiten des Umbruchs, jetzt auch gesellschaftlich. Wir spüren, das verunsichert uns, und die ganzen Streitigkeiten, die wir auch erleben, die sich auch in politischen äußert, in Wahlen und die Auseinandersetzungen. Und wie ist das, was ist eigentlich die richtige Transformationsstrategie? Das kann man schon gar nicht mehr hören, was die einen wollen und die anderen. Und wir können uns da richtig schön zerstreiten. Und in Corona haben wir das wunderbar erlebt, wie uns das völlig blockiert und kaputt macht und Risse treibt in Gemeinschaften, in Gemeinden, in Familien, in Freundschaften, wie wir uns auseinanderdividieren und so viel zerbrechen kann. Wir leben in Umbruchszeiten. Das ist in der Geschichte nicht neu. Es gibt immer wieder Umbruchszeiten. Aber die Frage ist, sind wir die, die auf dem Sofa sitzen und Bier trinken und vielleicht noch eins zu viel und noch eins mehr? Oder sind wir die, die aufbrechen und sich rufen lassen und etwas wagen? Die Geschichte ist voll von Menschen, die etwas gewagt haben, die etwas riskiert haben. Das gilt schon säkular, rein menschlich. Aber es gilt erst recht für Menschen, die Hoffnung haben und die einen Glauben haben. Wir glauben daran, ihr Lieben, dass Gott diese Welt nicht aufgibt. Auch wenn es zum Heulen ist. Und ich kann euch sagen, im Stuttgarter Rotlichtviertel, das ist alles andere als verheißungsvoll. Ich habe das selber kennengelernt, die Arbeit ist uns ein bisschen zugeflogen. Ich war damals Vorsitzender der APIS, Württembergischer Gemeinschaftsverband. Und wir haben da zwei Häuser angeboten bekommen, sie zu nutzen, sie zu mieten, mitten im Rotlichtviertel. Eigentlich haben wir nur Wohnraum für junge Erwachsene gesucht, und ich habe dann gesagt, dafür können wir die Häuser nicht gebrauchen. Aber dann ist die Vision für diese Arbeit entstanden, und wir haben uns erstmal damit auseinandergesetzt, dass mitten in Stuttgart, das ist die Stadt, wo man denkt, das ist doch, das, da gibt es Kehrwoche und da gibt es Kässpätzle und da ist alles ein bisschen bieder und schwäbisch in Ordnung. Dass dort eben, wie gesagt, über 4000 Frauen und etwa 300 Männer nach Schätzungen der Polizei der Prostitution nachgehen. Ein Umschlagsplatz, eine Drehscheibe der Prostitution zwischen Frankreich und Osteuropa, Süddeutschland, wo der Flughafen nicht so weit weg ist, wo München Paris, Stuttgart, München und dann Osteuropa so eine Achse ist. Das hat alles etwas mit Mobilität zu tun und mit Gesetzgebungen zu tun. Ist ein ganz eigenes Feld. Wie übel das dort aussieht. Ständig kommen Kleinbusse mit getönten Scheiben und jungen Frauen aus Osteuropa, jungen Mädchen, von denen gesagt wird, sie seien 18. Das wird schon seit 2, 3 Jahren von ihnen gesagt. Und sie kommen dorthin und geben ihren Pass ab und alles andere auch und brauchen, um das nur mal anzudeuten, ich will das heute Abend nicht zu sehr vertiefen, aber es andeuten, weil es einfach eine Wirklichkeit in unserer Welt ist. Sie brauchen 10 bis 15, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, Freier, um die Miete für einen Tag bezahlen zu können, die Zimmermiete. Erst dann ist die Miete bezahlt. Wie sieht ein Leben aus? 7 Tage die Woche. 7 Tage die Woche. Da gibt es keine 4-Tage-Woche und eine 5. oder 6-Tage-Woche auch nicht. Wie sieht ein Leben eigentlich aus, das so geprägt ist? Welche Hoffnung gibt es da eigentlich? Wo übrigens diejenigen, die gutbürgerlich sind, die in den Versicherungs- und Bankunternehmen in der Innenstadt arbeiten, und ein schönes Auto fahren und einen schönen Vorgarten haben und gut verheiratet sind und 2 Kinder haben aus dem Speckgürtel der Umgebung, wo die in der Mittagspause neben einer Bratwurst oder einem Leberkäsweckle, wie man so schwäbisch sagt, oder einem Döner mal einen Abstecher machen im Rotlichtviertel. Das ist zynisch. Aber die Mittagspause ist die erste Rush-Hour im Rotlichtviertel. Und das sind nicht die Horten von irgendwelchen gesellschaftlich abgefahrenen Typen, die da halt sind. Nein, das sind bestsituierte Leute, die an Abenden wie diesen in den Reihen sitzen. So ist das. Das sind Leute wie du und ich. Das kann gar nicht anders sein. Das sind Abgründe, die ganz viel aussagen über unsere Gesellschaft. Und dorthin zu gehen mit einem Hoffnungshaus, Angebote zu machen für Frauen in der Prostitution, die zum Teil ganz jung sind, Teenager, und zum Teil über 70. Das hat keine Aussicht auf Erfolg, dass sich alles ändert, dass die sich in Scharen bekehren, dass wir das ganze Problem aus der Welt schaffen. Das ist nicht so, dass man da durchfliegt und plötzlich ist Himmel auf Erden. Aber für die Frauen, die erreicht werden, die dort Begleitung erfahren, die eine Hand erfahren, die sie hält, die etwas zu essen bekommen, die ein gutes Wort bekommen, für die gebetet wird, die auch Begleitung finden, um einmal zu einem Arzt zu gehen, die vielleicht gute Ratschläge bekommen und Begleitung mit aufs Amt zu gehen, denen eine Tür geöffnet wird, guck mal, so könnte dein Leben sich ändern, so könnte es für dich eine offene Tür geben. Um für diese Frauen einen Anfang zu ermöglichen, braucht es Menschen wie Wilberg, die durch diese offene Tür gehen, die ihre Komfortzone verlassen. Und genau so baut Gott sein Reich. Die Frage ist, welche Tür ist bei dir offen? Durch welche Tür bist du bereit zu gehen? Mit dem Himmel im Herzen verändern wir die Welt. Es braucht Hoffnungsmenschen, die auch diese Welt nicht aufgeben, die darum wissen, dass es einen Gott gibt, der diese Welt liebt und jeden Menschen, jeden, unabhängig davon, wie er lebt und wie er sich entschieden hat und wie er sich auch weiter entscheiden wird. Wisst ihr, unsere ganzen sexualethischen Fragen, die wir manchmal so heiß diskutieren, was jetzt biblisch sei und was nicht, das ist völlig Pillepalle, wenn du dort arbeitest. Es geht um Menschen, sie zu erreichen mit dem Evangelium, dass sie erfahren, es gibt einen Gott, der sie liebt und einen Menschen, der zu ihnen steht, der sie nicht benutzt und dann wegwirft, sondern ihnen das Leben zeigt. Es braucht Hoffnungsmenschen. Und wenn man dann Wege geht, lange Wege, dann können wir auch über ein Leben reden, das vom Geist Gottes immer mehr geprägt wird, das sich auch verändern darf. Man kann etwas wie Treue in den Blick kommen und so. Aber da muss man Wege mitgehen. Es geht nicht ums Recht haben, sondern darum, Wege zu teilen, Leben zu teilen. Es braucht Hoffnungsmenschen, die diese Wege mitgehen. Ich will euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ganz persönlich ist. Und es ist wieder so, Hoffnung, ja, Hoffnung kann die Welt erobern. Es geht um den Gott, der Schöpfer ist, der nur ein Wort spricht und es ist. Schöpfung, die weitergeht. Es geht um Jesus, der uns erlöst, der mit uns beginnt. Und es geht darum, dass wir aufbrechen, unsere Komfortzone zu verlassen und losgehen. Darum geht es. Aber Hoffnung ist und bleibt immer etwas ganz Persönliches. Es geht immer darum, ob wir noch eine Hoffnung haben, die uns trägt. Ob wir dem trauen, dass ein guter Hirte uns begleitet. Darum will ich kurz Geschichte erzählen von einer Großtante von mir. Ich habe die schon öfter erzählt, vielleicht habt ihr sie auch schon gehört. Aber ich mag sie von Herzen. Es ist ein Erlebnis, das mich zutiefst mitgeprägt hat. Eine kleine Hoffnungsgeschichte. Eine Großtante von mir, die ist 1898 geboren und im Jahr 2000 gestorben. Fast 102 Jahre alt geworden. Und auf ihrem Grabstein stehen diese beiden Zahlen. 1898, 2000. 1900 taucht da gar nicht auf. Es ist komplett umfangen von ihren Lebensdaten. Und sie war für mich so eine Art Großmutterersatz, weil meine leibliche Großmutter von dieser Seite schon ganz früh verstorben war. Und ich habe mit ihr als Kind, als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener viel Zeit verbracht. Oder immer wieder mit ihr gesprochen. Und ich weiß noch meinen letzten Besuch bei ihr im Pflegeheim, kurz vor ihrem 102. Geburtstag. Da lag sie im Bett, das schon ein Sterbebett war, und ihr Gesicht war ganz fahl und weiß geworden. Und die Haut war schon ganz so ledrig und die Nase spitz und ihr Körper war nur noch Haut und Knochen und ihre Hand war kalt und ganz knorrig. Und ich habe diese Hand gehalten, ich spüre das noch, diese kalte, knochige, knorpelige Hand. Und die ganze Zeit, wo ich bei ihr war, hat sie sich nicht geregt, nicht gesprochen. Man hat nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, wie der Atem sich irgendwie abgehoben hätte unter der Bettdecke, dass sie sichtbar, erkennbar geatmet hätte. Und ich habe ihr ein bisschen erzählt, was ich so gemacht habe und was mich bewegt. Und ich habe ein paar Lieder gesungen. Und dann habe ich zum Abschluss dieses Besuches Psalm 23 gebetet. Und ich habe laut gesprochen und langsam in der Hoffnung, dass sie irgendein Wort erreicht. Ich hatte keine Ahnung, ob sie überhaupt irgendetwas wahrnimmt. Aber alte, vertraute Worte, ganz bekannte und darum den vielleicht bekanntesten aller Psalmen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So habe ich gesprochen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und so nimmt der Psalm ja seinen Lauf. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann heißt es doch gegen Ende, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben, wie geht's weiter? Im Hause des Herrn. Und dann sagt sie ganz leise, aber vernehmbar, das letzte Wort dieses Psalms, immer da. Das hat mich zutiefst bewegt. Sie hat es gehört. Sie hat das noch wahrgenommen. Und seht ihr, das heißt es, Hoffnung zu haben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Der gute Hirte geht mit. Er fängt mit uns an, immer wieder neu. Er führt uns zum frischen Wasser, auf grünen Auen, auf rechter Straße und er geht mit durch das Tal der Finsternis, das Tal des Todesschattens, wie es wörtlich heißt. Und er führt uns unser Leben lang den Weg nach Hause. Wir werden bleiben in diesem Hause immer da. Lasst uns diese Hoffnung festhalten. Und diese Hoffnung leben. Hoffnung ist immer der Atem von morgen. Und damit will ich nun abschließen mit diesem Gedicht. Denn wisst ihr, Hoffnung ist etwas für den letzten Moment unseres Lebens. Aber es ist auch schon was für heute, für diesen Abend und für morgen früh. Hoffnung ist der Atem von morgen. Wer hofft, sieht weiter, über den Tag hinaus nach vorn. Wer hofft, steht auf, bricht auf und wagt neue Wege. Wer hofft, fängt wieder neu an. Wer hofft, findet sich mit dem Ende nicht ab, fügt sich nicht in Ausweglosigkeit, versinkt nicht in Verzweiflung, schließt nicht aus, schließt sich nicht ein. Wer hofft, weiß um eine offene Tür. Wer hofft, lebt, geht und gestaltet, vertraut, dass etwas werden wird, dass das Werden nicht aufhört, dass ein Morgen kommt. Wer hofft, hält ein Versprechen fest. Wer hofft, trotzt der Vergänglichkeit, bleibt stur, auch wenn Tod und Teufel drohen, wenn Hass und Hetze heulen, wenn Recht bricht. Wer hofft, hält aus. Wer hofft, sieht andere und hört, nimmt wahr, nimmt auf, nimmt ernst, sieht die Welt mit anderen Augen, im Lichte dessen, was werden wird. Wer hofft, lebt mit weitem Horizont, lässt sich tragen von einer heiteren Gelassenheit, weiß, welche Welt werden wird. Wer hofft, steht mit beiden Beinen auf der Erde und hat ein Stück Himmel im Herzen, geerdet und beflügelt zugleich, vollkommen, unvollkommen und ist doch, was es sein soll. Hoffnungsmensch. Amen.